Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Heute gibt es eine Predigt zum Thema Ehe von Mann und Frau und Gottes Gedanken dazu. Deshalb stehen wir hier auch zu zweit. Als Ehepaar, seit 41 Jahren verheiratet. Ja.
Aber mit Gottes Gnade.
Immer noch verheiratet. Wirklich Gnade. Und wir sind total begeistert, dass Gott uns durchgetragen hat. Denn er als unser übernatürliches Gegenüber war in allen Höhen und Tiefen mit dabei. Er war uns nah. Er war in den Freuden der Höhen und in den trüben Tagen unserer Tiefen dabei. Frei nach Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist allen nah, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Und den Mut kann man manchmal verlieren in so einer Ehe. Ja, auch wir haben den Mut öfters verloren, aber nach dem Durchleben der Tiefe entstand dann Dankbarkeit und aus der Schwere der Tiefe entstand etwas Neues, etwas uns Tragendes. Und so können wir heute hier stehen.
Amen. Ja, ihr Lieben, aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen ist es ganz dringend notwendig, dass wir uns als Christen positionieren und eine Standortbestimmung vornehmen. Die Ehe ist eine uralte Institution und die wird aber in ihrer traditionellen Form immer, immer stärker in Frage gestellt. Und daher ist es wichtig, dass wir erstmal feststellen, was glauben wir eigentlich? Was ist eigentlich unser Standpunkt?
Vorweg ein Wort an alle, die nicht verheiratet sind. Ihr braucht euch jetzt nicht enttäuscht zurücklehnen und denken, das Thema geht mich ja nun mal gar nichts an. Nee, weit gefehlt. Denn Ehe ist ein Beziehungsthema. Und wir stehen ja alle in Beziehung. Gott ist ein Gott der Beziehung. Du und ich, Gott und ich, der andere und ich und auch der Ehepartner und ich. Und das Beziehungsmuster der Ehe kann man auf alle Beziehungen untereinander übertragen. Deshalb ist es ganz interessant, da mal hinzuhören. Was hat Gott sich dabei gedacht? Gott hat die Ehe auch als Muster seiner Beziehung zu seinem Volk eingerichtet. Und wesentliche Aspekte einer Ehe können auf unsere Beziehung zu unserem Schöpfer angewendet werden. Näheres hören wir da später noch dazu.
Für die Standortbestimmung ist es ganz gut, einen Blick in die Bibel zu werfen. Das ist ja immer gut, wenn man als Christ wissen will, was soll man denn glauben, seine Bibel aufzuschlagen. Und wie so oft stehen die wirklich wichtigen Dinge ganz am Anfang. Ja, in der Geschöpfungsgeschichte finden wir denn auch gleich den ersten Prototyp einer Ehe. Das war nämlich Adam und... Falsch, das war Adam und Adama. Denn Eva hieß sie erst nach dem Sündenfall. Und Adama ist eigentlich nur die weibliche Form von Adam. Interessant, Luther hat das nämlich dann auch ganz toll übersetzt. Er hatte Mann und Männin geschrieben. Eigentlich männlich und weiblich. Mehr ist das eigentlich nicht. Ja, das war schon mal spannend. Also Gott hat Adam geschaffen und dann hat er Folgendes festgestellt. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da, an der Stelle hat Luther leider versagt, beziehungsweise vielleicht liegt es auch daran, wir haben was draus gemacht. Er hat nämlich das Wort Hilfe, das hebräische Wort Hilfe, mit Gehilfe übersetzt. Und das hat bei vielen Christen irgendwo das Denken erzeugt, dass es da ein Machtgefälle gibt zwischen Mann und Frau. Und das ist aber im Grunde genommen total falsch. Denn dieses Wort Hilfe, das wird auch in anderem Zusammenhang in der Bibel benutzt. Ich lese euch mal Psalm 30, 11 vor. Herr, höre mir, bin ich das? Was sagt er? Beide auseinander? Okay, ja, das ist die Technik, ich sag's euch, das ist das, was ich liebe. Also, Herr, höre und sei mir gnädig, Herr, sei mein Helfer. Oder, Psalm 35, zücke Speer und Lanze, wieder meine Verfolger, sprich zu mir, ich bin deine Hilfe. Oder Psalm 62, denn er ist mein Fels und meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Das ist das gleiche Wort, Hilfe, wie Eva die Hilfe sein sollte von Adam. Und in diesen Bibelstellen kommt gar keiner von uns auf die Idee, dass Gott ein Gehilfe ist für uns, oder? Eine Hilfe ist immer etwas, was auf Augenhöhe ist, jemand, der stark ist, ja, sonst kann er dir keine Hilfe sein, dann musst du ihn noch durchtragen. Eine Hilfe ist ein, wie ein Verbündeter, der einen unterstützt, der auf Augenhöhe ist und der auch was zu sagen hat. Und genau so war das gedacht mit dieser Hilfe. Und ich bin so dankbar für Petra als meine Hilfe, ja, nicht mein Gehilfe. Mach das Ding einfach aus. Also, das machen wir doch jetzt einfach so, das klingt doch auch viel besser. So, jetzt muss ich mich nur von der Technik befreien, tut mir leid. Also.
Hilfe, ne?
Das ist doch sehr interessant, was wir Menschen dann daraus machen. Und wie gesagt, Adama, die später Eva hieß, war die Hilfe für Adam.
Ja, und Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Interessant, ne? Wenn ihr morgens oder ich auch morgens in den Spiegel schaut, lasst das mal auf euch wirken. 1. Mose 1. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Mann und Frau verkörpern in ihrer Art also die Wesenseigenschaften Gottes. Mit einem Menschen allein war es offensichtlich nicht möglich, Gott in seiner Dreieinigkeit darzustellen. Vater, Sohn, Jesus, der Bruder und Freund und der Heilige Geist, der Tröster, da brauchte es die beiden dazu. Mann und Frau sind dabei sehr unterschiedlich geschaffen, wie ihr seht, und wobei sie gleichwertig sind, aber eben nicht gleichartig.
Gott sei Dank. Adam war übrigens total begeistert über diese Hilfe, die Gott ihm zur Seite gestellt hat. Er war total begeistert. Und es ist ganz interessant, wie das in der Schöpfungsgeschichte beschrieben wird. Da steht im 1. Mose 2, Vers 21, da ließ der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich jemanden wie mich. Sie ist ein Teil von mir, wurde aus mir gemacht. Wir gehören zusammen. Also Adam war richtig begeistert. Und wenn du es im Moment über deinen Ehepartner nicht bist, dann kannst du dir das einfach schenken lassen. Also einfach dafür beten, Jesus, ich bin im Moment nicht so begeistert. Ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, da wollte ich Petra eher beißen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, also ganz ehrlich, ich möchte Petra jetzt lieber beißen. Aber wenn du möchtest, dass ich sie liebe, dann musst du mir diese Liebe in mein Herz hineinlegen. Dann schenk mir das, dass ich wieder begeistert bin von ihr. Aber es gab ja diesen berühmten Sündenfall. Es gab ja dieses Problem mit dem Apfel oder mit der Frucht. Und so sind Adam und Adama aus dem Paradies heraus transportiert worden. Auch das war eigentlich eher eine Gnade Gottes, weil in dem Paradies war auch der Baum des Lebens. Das heißt, in ihrem gefallenen Zustand hätten sie dann ewig leben müssen. Und deswegen mussten sie das Paradies verlassen. Also selbst diese harte Maßnahme ist eigentlich eine Gnade Gottes. Und nachdem hieß dann Adama Eva, Mutter aller Lebenden, ein ganz tolles, auch prophetisches Wort, ja, was in die Zukunft weist, dass das nicht das Ende ist. Und aber dort trat eine Störung in die Beziehung zwischen Mann und Frau. Im 1. Mose 3, Vers 16, da lesen wir, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, er aber soll dein Herr sein. Auch da haben Christen wieder ganz merkwürdige Dinge draus gemacht, nämlich die Lehre, dass der Mann über der Frau steht, obwohl im Paradies wir nichts davon lesen. Gar nichts. Da ist eher das Gefühl, Adam und Adama waren auf Augenhöhe. Ja? Aber nach diesem Sündenfall, da heißt es, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein und er soll dein Herr sein. Und das ist über die Jahrtausende immer noch ein Problem, dass hier Männer versuchen, über Frauen zu herrschen. Und das auch noch als Begründung, diese Bibelstelle zitieren. Aber ein Vers weiter steht, eine weitere Folge des Sündenfalls, nämlich im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Wenn ich dich jetzt frage, ist das Gottes ursprünglicher Plan, dann sagt jeder doch sofort, nee. Ja, also wieso soll dann diese Störung der Beziehung zwischen Mann und Frau Gottes ursprünglicher Plan sein und das andere aber nicht? Ja, darum glauben wir, es ist eben nicht Gottes ursprünglicher Plan, dass Mann und Frau übereinander herrschen. Ehe ist eine Beziehungssache. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass ausgerechnet die Beziehung zwischen Mann und Frau nach dem Sündenfall und durch den Sündenfall gestört wurde. Und natürlich ist auch die Beziehung zwischen Mensch und Gott gestört worden. Ab da war irgendwo ein Cut, da war diese nahe Verbindung zwischen Gott nicht mehr da. Und, wie das so ist, dieser Sündenfall hat eine Menge Folgen mit sich gezogen. Es kam sofort ein neues Problem dazu, nämlich die Vielehe. Habt ihr mal über dieses Thema nachgedacht? Es ist doch merkwürdig, Gott hat Mann und Frau zusammengestellt und dann fangen auf einmal an, Männer mehrere Frauen zu heiraten. Das Interessante ist, dass die Bibel an gar keiner Stelle dieses Verhalten verurteilt. Später, das werden wir dann noch hören, hat Jesus da was dazu gesagt, aber es ist nicht explizit verboten gewesen und die Juden haben mindestens bis zur Zeit Jesu haben die oft viel Ehe praktiziert, dann aber zur Zeit Jesu war es also an und für sich schon nicht mehr normal. Und wenn ich richtig weiß, bis 1000 nach Christus, da wurde es dann für die Juden endgültig abgeschafft. Die Araber, die haben heute noch die Vielehe und die können ein Lied davon singen, wie schwierig das ist. Mehreren Frauen gerecht werden zu müssen, das ist auch interessant, dass das bei den Moslems tatsächlich ganz wichtig ist, dass die Frauen alle gut versorgt werden. Ja, das bringt mal fertig, also mir reicht schon eine. In Matthäus 19, Vers 4 steht auch noch was ganz Wichtiges. Er aber antwortete, und zwar Jesus, und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie, die Menschen, am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das hat Jesus seinen Jüngern aufgezeigt. Damit greift er ganz wieder auf den Anfang zurück, auf die Schöpfungsgeschichte, auf den Ursprungsplan Gottes, dass ein Mann und eine Frau zusammen sein sollten. Hier wird auch ein bisschen deutlich, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau eine sehr intime, eine sehr innige Beziehung ist. Und das beschreibt die Bibel mit ein Fleisch. Sehr interessant. Also Jesus bestätigt nochmal an der Stelle den Ursprungsplan Gottes. Und in diesem Zusammenhang weist er auch auf die Scheidungsproblematik hin. Die Vielehe wurde, wie gesagt, im Laufe der Zeit abgeschafft. Und interessant ist, dass in fast allen Kulturen weltweit die Einehe das Übliche ist.
Wann beginnt eigentlich die Ehe? Im Paradies gab es ja kein Standesamt, oder? Die Ehebeziehung ist allein durch den Entschluss der beiden Menschen zusammenzustehen und in und mit Gottes Gegenwart Realität geworden. Später ist laut den Bibelberichten eine Ehe entstanden, wenn ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen hat, seine Braut zu sich geholt hat und einen eigenen Hausstand gegründet hat. Dies wurde mit der Familie und mit der Gemeinschaft ausgiebig gefeiert, mehrere Tage. Danach war allen klar, die beiden sind jetzt ein Paar. Im neuen Bund mit Christus wurde die Ehe durch die Vertreter der Kirchen vor Gott geschlossen. Gott war somit immer mit im Bunde. Darum sprechen wir von einem Ehebund.
Ja, und im Lauf der Zeit ist dann die sogenannte Zivilehe entstanden, und zwar nach der Zeit der Aufklärung in der Französischen Revolution. Mit dem Code Civil oder Code National wurde dann eine Zivilehe geschlossen, wohl weil man nicht akzeptieren konnte und wollte, dass die Ehe ja eine Institution ist, die von Gott geschaffen ist. Ehe ist Gottes Idee. Und das ist vielen Menschen ein Dorn im Auge. Und darum wurde die kirchliche Ehe abgeschafft und in Frankreich durch die Zivilehe ersetzt. Interessant war, dass 1910 in der Oktoberrevolution die Kommunisten in Russland die Ehe komplett abgeschafft haben. Man war der Meinung, jeder könnte mit jedem und keiner gehört dem anderen. Alles ist gemeinsam, also auch die Ehepartner. Das hat so ein Chaos nach sich gezogen, dass die Kommunistische Partei 1930 rum wieder zurückgerudert ist und hat die Ehe wieder eingeführt. Aber da man natürlich nichts mit Kirche am Hut hatte, hat man das dann vor einem Kommissar die Ehe erklärt und somit eine rechtliche, verbindende Vereinbarung getroffen.
Also die Ehe ist, wie bereits erläutert, eine Idee Gottes. Die Ehe nach biblischen Maßstäben ist der Bund, was ich vorhin schon sagte, mit Gott als Dritten im Bunde. Ihr kennt die Bibelstelle alle, wahrscheinlich Prediger 4, Vers 12. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Und eine solche Ehe hat einfach viel mehr Chancen auf Bestand, denn Gott ist Bündnispartner, ihn kann man anrufen, wenn Probleme auftreten. Und wenn der Ehepartner sich nicht so ist, wie du ihn gerne hättest, dann kannst du Gott anrufen und ihn um Hilfe bitten. Er wird entweder etwas in dir oder im Partner verändern. Das wolltest du gerade sagen, gell?
Das wollte ich gerade sagen.
Ein Bund ist auf Lebenszeit angelegt, wie es auch Jesus Christus selbst bestätigt hat. Eine Zivilehe ist wiederum eine Art von Vertrag, wobei es um Rechte und Pflichten geht. Gott ist nicht Bestandteil des Vertrages. Wenn einer der Partner nicht das liefert, was erwartet wird, also was vertraglich festgelegt war, wird der Vertrag aufgekündigt. Bei einem Bund geht es nicht um Rechte, sondern um bedingungslose Liebe. In guten wie in schlechten Zeiten wollen wir zusammenstehen.
Es gibt aber trotzdem Bedingungen für eine gelingende Ehe. Wenn es auch eine bedingungslose Liebe ist, so ist doch, gibt es bestimmte Dinge, die einer Ehe gut tun und andere, die eben nicht gut tun. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wir wollen füreinander da sein. Und am Anfang unserer Ehe haben wir ein wunderschönes Gedicht in ein Büchlein geschrieben bekommen und das geht so. Ich bin nicht mein, du bist nicht dein, jeder soll des anderen sein. Ich bin nicht mein und du bist nicht dein. Jeder soll des anderen sein. Und das hat ganz tief in mir was angerührt. Da bin ich bereit geworden zu sagen, ich bin zuerst mal für die Petra da. Und sie hat das Gleiche gedacht, ich bin für den Harm da. Und so war für alle gesorgt. Prima, prima Lösung.
Stimmt. Ja. Aber Übungssache, sage ich euch.
Ehe ist im Übrigen auch nicht... eins muss ich noch sagen. Ein Bund, ein Ehebund, ist 1000-mal besser als ein Ehevertrag, weil eben der Dritte im Bunde ist. Also Segler unter uns, die wissen das ja, wenn du so eine Schnur, so ein Tauwerk drehst, ja, und hast dann da drei Seile, die ineinander verdreht, verzwirbelt werden. Da gibt's auch noch ganz tolle Techniken, wie das gemacht wird. So ein Ding ist richtig, das nennt man Tampen, ja. Also da kannst du ganze Schiffe mit abschleppen. Aber wenn du nur so zwei Einzelne hast oder gar nur eine einzelne Strippe, dann geht das Ganze in die Hose. Dann reißt das Ding. Ja? Oder wenn das so ist, es ist eine und noch eine, das ist der Mann und das ist die Frau und rechts nebendran ist noch eine, das ist Gott. Ja? Der ist aber gar nicht so richtig mit dir verwoben. Der ist so, ja, nebenbei. Den rufe ich dann an, wenn es brennt. Das ist der Telefongott, ja. Hilfe, es brennt, ja. Das funktioniert auch nicht. Es geht darum, dass es alles ineinander verwoben ist. Das ist ganz wichtig, dass Gott so ein tiefer Bestandteil unserer Ehebeziehung wird. Und dann ist diese Schnur quasi unzerreißbar. Und darum sage ich, ein Bund ist besser als ein Vertrag. Mir tun die Leute leid, die nur einen Ehevertrag haben, aber nicht diesen Gott in ihrer Mitte haben. Ja, aber Ehe ist nicht das Ein oder Alles. Ja, es gibt ja auch ganz andere Lebensformen. Es gibt gewollte und ungewollte Ehelosigkeit. Und wir möchten an dieser Stelle sagen, das mindert den Wert eines Menschen in gar keiner Weise. Also niemand muss denken, weil ich nicht verheiratet bin, bin ich weniger wert. Nein, im Gegenteil, du darfst deinen Platz in der Gesellschaft suchen und finden. Wir wissen natürlich, dass es für manche schwer ist, dass es nicht leicht ist. Paulus hat sogar empfohlen, ehelos zu bleiben, um dem Reich Gottes dienen zu können. Das ist aber nicht jedem beschieden, ja, weil damit musst du umgehen können. Das ist nicht so einfach. Wer das nicht aushält, sagt Paulus, der soll lieber heiraten. Ja, und ein paar Worte zum Thema Ehescheidung. Ja, selbst ein Bund kann unter schwerwiegenden Umständen auch mal aufgelöst werden. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch auf Jeremia 3, Vers 8 hinweisen. Wusstet ihr, dass Gott geschieden ist? Gott ist ein Geschiedener. In Jeremia 3, Vers 8 steht nämlich, darum musste ich Israel wegen seiner andauernden Untreue den Scheidebrief geben. Also Gott ist ein Geschiedener. Eine ganz verblüffende Erkenntnis. Die Möglichkeit zur Scheidung wurde den Juden ja auch eingeräumt, wegen, Jesus hat es mal ausgeführt, er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Wegen unserer Herzenshärte ist die Möglichkeit einer Scheidung einig erst gegeben worden, aber nicht, weil es im ursprünglichen Plan Gottes so war.
Zurück zur Ehe. Ehe ist eine sehr intime Beziehung zwischen Mann und Frau. Wie wir eingangs gesagt haben, wird in der Bibel dieses Bild als die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk beschrieben. In Jesaja steht 62, Vers 5, wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so werden deine Einwohner, in Klammern das Volk Gottes, sich mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Oder in Epheser 5, dies Geheimnis, Ehe, ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und in Offenbarung steht etwas vom Hochzeitsmahl. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind.
In all diesen Stellen geht es darum, dass Gott eigentlich ein Beziehungsgott ist und dass ihm nichts näher liegt, als er möchte unbedingt mit dir und mit mir, mit jedem Einzelnen eine Beziehung eingehen. Und da ist irgendwie das, die Ehe auch ein Muster. Diese enge und intime Beziehung, dieses Hilfesein, dieses Verbündetersein, dieses Gemeinsamsein, Freuden und Tiefen gemeinsam zu erleben. Das ist eigentlich, was Gott mit uns als Menschen möchte. Und da ist eben auch jeder Einzelne, auch jeder Single angesprochen. Gott möchte so eine enge, innige Beziehung mit mir haben. Gott möchte dich dazu vorbereiten. Und zwar als Braut vorbereiten, so wie es im alten Judentum war. Die Braut wurde vorher festlich geschmückt und herausgeputzt, ja. Und so möchte Gott das auch mit dir machen. In Epheser 5, Vers 27 steht, so sorgt er, Gott, selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken und Falten und ohne einen anderen Fehler, weil sie allein zu Christus gehören soll. Da ist die Rede von der Gemeinde, also von dir und mir, wir als Gruppe. Gott möchte uns als Braut herrichten, und möchte dann am Ende, laut der Offenbarung, mit uns zusammen sein. Er möchte diese ganz intime Beziehung zu uns haben, wie ein Braut, eine Braut und ein Bräutigam. Ja, ihr Lieben, alles gut und schön. Aber wie macht man das? Wie kann das denn funktionieren? Wir sind natürlich nach 41 Jahren Kampf erprobt und wollten euch an der Stelle einfach mal ein paar ganz praktische Beispiele geben.
Also Gott bewusst in unsere Mitte nehmen, das klang ja schon mehrfach an. Die dreifache Schnur, das kann man machen und sagen, Gott, ich möchte, dass du der Dritte im Bunde bist. Auch wenn man das so ganz, ganz, ganz bewusst bisher noch nicht gemacht hat. In unserem Ehering steht ein Vers aus Psalm 48, ich habe ihn gerade nicht an, peinlich, aber ich hab einen, ja. Psalm 48, Vers 14b. Wahrlich, das ist unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. Und das haben wir damals ganz bewusst gemacht. Wir haben sehr, sehr, sehr jung geheiratet. Aber das war uns irgendwie wichtig. Und da bin ich total dankbar.
Also mir war auf jeden Fall klar, aufgrund der Art, wie ich unterwegs war und wo ich herkam, also ohne Gottes Hilfe ist das unmöglich zu schaffen. Wir beide kommen aus sehr kaputten Familienverhältnissen unterschiedlicher Art. Und ich habe genau gewusst, ohne seine Hilfe geht da gar nichts.
Dann sich treu sein. Das entscheidet man und sagt ja, bis dass der Tod uns scheidet. Aber das Leben kommt manchmal dazwischen. Und es gibt Zeiten, da weiß man nicht so recht, will ich das eigentlich noch, dieser Blöde oder diese Blöde? Und wie nimmt man denn nun Gott da rein, wenn man sowas denkt? Ist ja irgendwie komisch. Und ich habe mal das gemacht, als ich eine Phase hatte, wo ich in jemand anders verliebt war. Gibt's auch. Ich habe mir einen Bibelvers, ist mir da so groß geworden, Psalm 27, Vers 5. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Und das habe ich gebetet und das habe ich mir so bildlich vorgestellt. Oh Herr, jetzt verstecke ich mich bei dir im Zelt und du musst auf mich aufpassen. Und das war richtig gut. Da hat Gott mir geholfen. Und das Thema ist gut zu Ende gegangen. Ne? Genau.
Ja, ich habe auch eine Entscheidung getroffen. Ich will meiner Frau treu sein. Und da muss man manchmal, ist man ja in Versuchung und sieht nette andere Frauen. Und dann muss man sich echt überlegen, will ich das mir wirklich antun? Will ich meine wertvolle Beziehung opfern für ein kurzfristiges Abenteuer? Und wer weiß, was dann auf mich zukommt? Ja, was habe ich denn am Ende davon? Ja, das ist wirklich, da musst du als Mann auch wirklich ein bisschen auf dich Acht geben, auf deine Augen, wo du hinguckst und was du denkst. Und ich habe mich entschieden, ich will mit Gottes Hilfe treu sein und treu bleiben. Und das hat sich wirklich bewährt. Sich gegenseitig lieben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte an der Stelle sagen, Liebe ist kein Gefühl. Also Liebe, aus Liebe ist Jesus ans Kreuz gegangen. Das war keine Gefühlsduselei. Das war eine Entscheidung, die er getroffen hat. Liebe ist eine Entscheidungssache. Liebe ist das Beste für den anderen wollen. Das ist Liebe. Verliebt sein ist ein Gefühl, ein tolles Gefühl. Es ist aber auch nicht jedem beschieden und nicht immerzu da. Und in den Medien, wenn du das so hörst, wenn die Schmetterlinge nicht mehr da sind, dann muss man sich trennen. Unfug, ja? Dann kann man Gott bitten und sagen, es wäre schön, wenn dieses Gefühl wieder da ist. Ja? Und ich sag euch, ich habe das erlebt. Es gab eine Phase, da war ich wirklich so drauf, dass ich Petra wirklich hauen wollte. Und dann habe ich gesagt, Jesus, da ist nichts und so. Ich meine, du musst mir deine Liebe schenken. Dann auf einmal habe ich angefangen, sie wieder zu lieben. Das heißt, ihr Gutes zu tun, zu wollen, auch Gutes tun zu wollen. Und wisst ihr was? Geheimnisvollerweise ist dann plötzlich wieder eine neue Verliebtheit aufgetreten. Das war ein wunderschönes Geschenk. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass Verliebtsein, auch wenn unsere Medien ganz was anderes erzählen, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ob ihr es glaubt oder nicht, noch heute werden die meisten Ehen weltweit nicht aus Liebe getroffen, sondern weil die Eltern das so bestimmt haben, die Kultur, irgendwelche anderen Gründe. die allermeisten Ehen im asiatischen Raum werden heute noch arrangiert. Da ist keine Liebesheirat. Und wenn du in die Geschichte guckst, unter den Fürsten war es schon gar nicht, da ging es gar nicht um sowas. Ja? Heiraten war ein Politikum. Und das war interessant, dass die Paare manchmal, nach Jahren hast du plötzlich gemerkt, da ist eine Liebe entstanden. Durch die Liebe ist eine Verliebtheit entstanden. Das ist auch schön zu sehen, dass wenn am Anfang nicht gleich so eine tolle Verliebtheit ist, kein Beinbruch, ja, kann kommen. Wenn du liebst, dann werden die Gefühle nachkommen, ja. Das ist ganz wichtig zu wissen. Den Stellenwert der Gefühle nicht zu hoch hängen und sagen, wenn die Gefühlslage mal anders ist, kein Problem. Liebe ist eine Willensentscheidung. Was ganz wichtig ist, ist, das haben wir sehr schwer gelernt, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit annehmen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber am Anfang unserer Ehe, da sind die Töpfe geflogen. Petra hat meine teuren Lineale zerbrochen und ich habe ihre Vasen zerdeppert. Ja, wir hatten nämlich gedacht, wir sind ja so ähnlich. Ja, vor lauter Verliebtsein waren wir ein bisschen blind. Und kaum waren wir dann ein bisschen verheiratet, da haben wir gemerkt, meine Güte, ja, die ist ja so ganz anders.
Der ist so ganz anders. Und wie ich bin, ist natürlich eigentlich logisch richtig, ne?
Ja, das habe ich jetzt nach vielen, vielen Jahren Ehe begriffen. Petra hat immer recht. Und wenn sie mal nicht recht hat, dann tritt Paragraph 1 ein, sie hat immer recht. Ja, aber wir haben tatsächlich lernen müssen, mit unserer Unterschiedlichkeit wirklich klarzukommen. Das war ein langer Weg, ein Prozess. Wir haben auch viel Übung und Training gehabt, aber auch viel Fortbildung und Seminare besucht, um dann da ein bisschen schlauer zu werden. Und heute ist es so, wir betrachten uns als gegenseitige Ergänzung.
Und manchmal, wenn es mal wieder raucht, dann können wir sogar humorig reagieren. Wir schauen uns an und sagen, ich bin nicht dein Feind.
Ja, und dann bist du einfach entwaffnet, ja?
Entwaffnet, genau. Dann das Thema Kritik. Konstruktive Kritik ist gut, weil sie hat das Wohl des anderen im Auge. Ich möchte ihm etwas sagen, damit es ihm besser geht oder gut geht. Nörgeln und meckern, da lasse ich Dampf ab. Da geht es um mein Wohl.
Als Gebel, da geht's dann, ne?
Ja, genau. Dem Partner gute Worte zu sprechen. Ich finde das Wort so schön. Wohlwollen. Etwas wohlwollen. Und dann, dass Gott das Wollen und das Vollbringen schenkt, ja. Also, dass er dabei hilft. Sogar das Wollen schenkt er. Wenn ich Hams Wohl gar nicht will, dann kann ich ihn bitten. Das ist auch wieder der Dritte im Bunde, der übernatürlich hilft. Ist doch toll, oder? Und, die Eheperson stärken. Eheperson, wenn ihr euch so zwei Kreise vorstellt, ist die Eheperson die Schnittmenge dieser zwei Kreise. Und das heißt, links ist Petra, rechts ist Ham und die Schnittmenge ist die Eheperson. Und die können wir stärken, indem wir uns auf den anderen ausrichten. Also auch mal was mitmachen, was dem anderen gefällt. Oder Gespräche führen, die ich sonst normalerweise nicht führe. Also Architektur, ist gar nicht so meins, aber es interessiert mich natürlich, was Ham zu erzählen hat. Da geht's um ihn, nicht um die Architektur. Die Eheperson wird gestärkt. Oder wenn ich wieder tiefsinnige Fragen stelle und Ham eigentlich gerade müde ist und gar keine Lust darauf hat, lässt er sich trotzdem darauf ein, weil dadurch wird unsere Schnittmenge gestärkt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Raum geben dem anderen, wertschätzend, für seine Interessen, für seine Hobbys, für seine Gedanken, damit er aufblühen kann.
Und ein wichtiges Thema ist belastendes Reisegepäck, was wir alle somit in Ehe und Beziehungen reinbringen, sollten wir entsorgen. Jeder hat irgendwelche Defizite mitgebracht, ja, und heiraten heißt ja, sich mit einem zusammenzutun und die Probleme zu teilen, die man vorher alleine nicht hatte. Ja, also die Probleme teilen, die man vorher alleine nicht hatte. Wenn ich also Probleme aus der Vergangenheit, aus der Kindheit vielleicht sogar, mit in die Ehe einbringe, dann wird das meine Ehebeziehung und auch alle anderen Beziehungen in Gemeinde, auch im Beruf, massiv stören teilweise. Und wir haben entdeckt, dass man das loswerden kann. Dazu musst du aber Schritte tun, zum Beispiel Seelsorge in Anspruch nehmen. Vielleicht auch mal ein passendes Seminar dazu zu besuchen. Also ich in Jerusalem gab es verschiedene Tore und die hatten alle ein gewisses Symbolgehalt. Und da gibt's ein Tor, also die meisten Christen, die lieben das Schaftor, nicht? Und viele Christen haben sich verabredet, wenn wir in den Himmel kommen, treffen wir uns am Schaftor oder am goldenen Tor, wo Jesus wieder einzieht. Also ich mache mit meinen Freunden immer aus, wir treffen uns am Misttor. Das ist das Tor, wo der ganze Müll rausgeworfen wurde aus der Stadt. Das ist unten im Tal gelandet und da hat's gemodert und gestunken. Das hat teilweise gebrannt. Diesen Ort nannten die Juden Gehenna. Das heißt so viel wie Hölle. Und da wurde der ganze Müll reingeschmissen. Und wenn man das nicht gemacht hat, was ist dann passiert? Dann hat es angefangen zu stinken in den Straßen. Und so ist es mit unserem Leben auch. Wenn wir Müll in unserem Leben haben und den permanent nicht entsorgen, dann fängt er irgendwann an zu gammeln und dann fängt es an zu stinken und irgendwann fängt es auch an zu qualmen. Und darum der ganz dringende Rat, seht zu, dass ihr heil werdet. Ich habe ja schon mal darüber gepredigt. Ja? Es ist unsere wirkliche Pflicht, heil zu werden, damit wir kein Unheil verbreiten. Wer nicht heil ist, verbreitet Unheil. Und das gilt natürlich in einer Ehebeziehung besonders. Da hast du natürlich immer einen schönen Spiegel vor der Nase, der dir immer wieder spiegelt, du bist gerade nicht besonders gut unterwegs. Und es ist gut, dann auf den Partner zu hören. Ja.
Und manchmal triggert irgendwas aus meinem Hintergrund, aus meiner Herkunftsfamilie oder aus anderen Situationen, wird angetriggert durch das, was mein Partner gerade macht oder sagt. Und dann ist das eigentlich gar kein Eheproblem, sondern da muss irgendwas bereinigt werden. Und das kann unheimlich hilfreich sein.
Ja, wie wäre es zum Beispiel mit ein bisschen Fortbildung? Wie wäre es denn zum Beispiel, ein Eheseminar zu besuchen? Wir haben festgestellt, von nix kommt nix. Ohne Fleisch kein Preis, ne? Sagt man im Badischen. Ne? Also wir haben uns oft gefragt, warum stehen wir eigentlich da, wo wir stehen? Ja, weil wir waren bereit, den Preis zu bezahlen. Wir sind auf Seminare gefahren, haben uns Dinge angehört, haben uns korrigieren lassen. Das hat manchmal auch ganz viel Stolz gekostet, der den Bach runtergehen musste. Ja, aber dadurch haben wir ein ganz tiefes Fundament gewonnen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, arbeitet dran. Ja, von nichts kommt nichts. Ihr müsst wirklich auch da was investieren. Ein letztes Wort für die Männer. Ehe ist ja eine Beziehungssache. Eine Beziehungssache. Es ist wichtiger, eine gute Beziehung zu seiner Frau zu haben. Geh lieber schön essen mit deiner Frau und vergiss die Solarkollektoren auf dem Dach. Ja? Vergiss deine neuen Autoreifen oder dein tolles neues Auto. Geh lieber mit deiner Frau schön essen. Das kostet Geld, da schluckst du, aber bei den Autoreifen, da juckt es dich überhaupt nicht. Ja. Also, Männer, Ehe ist Beziehung. Beziehung ist ein und alles. Pflegt die Beziehung. Ja. Und das Schöne ist, dabei entsteht Freundschaft. Ja, wenn ihr mal schaut, Philia, das ist die brüderliche Liebe, die Freundschaftsliebe. Das ist so schön, wenn du deinen Partner deinen Freund nennen kannst. Wenn du wie Adam hüpfst und sagst voller Begeisterung, endlich eine so wie ich, endlich eine, die zu mir gehört. Ja, und das entsteht, wenn du Freundschaft baust. Ja, und ein allerletztes, immer schön Händchen halten. Wir haben uns vorgenommen, auch im hohen Alter noch Händchen zu halten. Ja, und viele, viele Küsschen.
Das machen wir jetzt nicht vor.
Nein?
Doch.
Ein allerletztes Wort von Max Lucado. Was auch immer geschieht, bleibt zusammen. Was auch immer geschieht, bleibt zusammen. Du und dein Partner. Und für die Singles unter uns, was auch immer geschieht, bleibt zusammen. Du und dein Gott. Was auch immer geschieht. Amen. Wir haben uns entschieden und werden nach dem Gottesdienst dort in dem Zelt bereitstehen für euch und euch, die ihr wollt, dass ihr könnt dann dieser Stelle euren Ehebund erneuern. Ihr könnt neu vor Gott sagen, ich möchte zu meinem Ehepartner stehen. Also für alle, die das gerne möchten, auf dem Herzen haben und für die das eine schöne Idee wäre, wir sind dazu bereit. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sonntag.